Kochbuchcheck, der Podcast. Von und mit Gregor Wagner.
Das bist du.
Und Patrick Lindner.
Das bist du.
Na, hallo, das bin ich.
Na?
Also wir sind ja jetzt so weit, ich finde, jetzt langsam sollte mal das ARD-Fernsehballett kommen, wenn die Musik kommt, oder?
Ja,
so,
allerdings.
Jeder Schritt ein Walzer,
ja,
raus.
Genau, meinst du? Ja.
Und ich habe letztens wieder Videos gesehen, die mir ausgespielt wurden bei LinkedIn, nicht LinkedIn, sage ich schon. Das wäre ja lustig. Nein, bei Instagram.
Ja.
Solche
Fernsehballett.
Solche alten Fernseh, finde ich das großartig.
Ja,
ja
so.
Peter Frankenfeld und solche Sachen.
Okay.
Ne?
Ja,
das ist
okay.
Meine Zeit gewesen.
Okay. Gut.
Ja.
Gut, das ist aber gar nicht unser Thema heute.
Oder? Nein, wir sind ja ein kulinarischer Podcast.
Ja, was hast du denn kulinarisches erlebt, Patrick?
Ich habe mir meinen Finger rasiert.
Oh,
ja.
Stimmt, ich sah
das
es.
Hatte
du
ich,
hast es
das hatte ich getan, ich habe das gepostet, weil das...
Wie geht's dem Finger denn jetzt?
Das geht. Ich habe ja ganz gutes, wie sagt man, ich habe ganz gutes Heilfleisch.
Lecker.
Das ist besser
lecker.
Als...
Lecker.
Besser
Heilfleisch
als
auf dem Grill.
Besser als Wellfleisch.
Ja, das stimmt.
Aber... kennst du dieses Phänomen, dass du, wenn du dich jetzt wieder frisch geschnitten hast an einer Mandoline, erstmal ist das ja so, dass das ein Stück Fenchel war und ich rutschte ab und zack nochmal drüber und dann unten habe ich mir die komplette Haut weggelassen.
Aua.
So, das blutet ja, als wenn man in deiner Küche ein Lamm geschäftet hätte.
Genau. Mhm.
Das ist ja nicht schön und es hört nicht auf, ob der Tatsache, weil das ja schräg gesliced wurde.
Genau.
Ein Schnitt könnte man ja zusammendrücken, dann wird das aufhören, aber bei so, das kriegst du nicht hin.
Nee, das heißt ja auch Fingerfucker, das Teil. Ne?
Das ist absolut richtig.
Küchenjargon.
Das ist so, Fingerfucker. Es gibt noch mehr so schöne Begriffe, die man
hat. Ja, die
hat.
Lassen wir jetzt. Also, sonst muss ich wieder piepen.
Okay.
Na,
das hörte tatsächlich nicht auf zu bluten. Also wir haben das verbunden, bam, bam, bam und mach und tu. Und das hörte nicht, es suppte immer aus und so weiter und so fort.
Und bist du ins Krankenhaus?
Nein, ich
du
bin,
armer
naja,
Hase.
Ich bin in so eine Notstation, oder wie auch immer. Die hat dann gesagt, ah ja, gut, das, was war das? Sag ich, Mandoline, ah ja, sag ich, okay. Haben Sie Tetanus und so, das ganze Zeug, das habe ich natürlich alles. Ja, und dann wurde das Ding. Aber kennst du das Phänomen, du wirst dich jetzt, also abgesehen davon, hast du mir ja mal diesen Silberhandschuh geschenkt.
Ja, genau, das stimmt.
So, den habe ich aber in meiner Urlaubsdestination, habe ich den nicht.
Ja, okay.
So, aber zu Hause habe ich den, da benutze ich ihn tatsächlich.
Soll ich ihn noch einkaufen?
Was ich bitte. Aber weißt du, das Phänomen wird ja jetzt sein. Jetzt, wenn du die Mandoline nimmst, wirst du dich ein Jahr lang nicht schneiden.
Ja, das
stimmt. Dauert wieder, bis das im Kopf angekommen ist, nach dem Motto, oh, rap.
Oder wenn wieder zwei Rotwein drin sind.
So nämlich. So, das ist jetzt wieder ein Stück weit despektierlich.
Ach,
ne?
Was?
Ja.
Ist dir das nüchtern passiert?
Das ist mir tatsächlich nüchtern passiert, ja.
Ja, da sind eigentlich immer diese Fingerschutz ist dabei, ne? Das benutzt man aber nie.
Natürlich nicht.
Nein, natürlich
man ist ja erwachsen, man ist ja groß.
Mann.
So nämlich. Man ist ja Mann.
Genau.
Ja, aber das war mein kulinarisches Highlight.
Okay.
Und bei dir so?
Nix. Nix, ich koche so vor mich hin, ne?
Mhm.
Was ich spannend fand.
Fand.
Ja, das stimmt. Es gab einen Post, es gibt ja diese Diskussion gerade, ob ein Schnitzel, wo kein Fleisch drin ist, ob man das Schnitzel nennen darf oder nicht. Da gehen ja die Meinungen sehr auseinander. Was ich ganz interessant fand, ist, dass das Wien-Museum, die haben gerade eine Ausstellung auch über Fleisch und so, die haben eine Speisekarte von 1900 geteilt. Und da gab es schon vegetarische Restaurants. Und da gibt es tatsächlich eine Speisekarte mit Schnitzel, mit vegetarischen Schnitzeln.
Okay.
Ne? Also die tun nämlich immer alle so, als wäre das gerade so diese woke, weiß ich nicht, neue Grünkern-Fraktion. Schon über 100 Jahre. Passt ein bisschen zu unserem Thema vom letzten Mal, ne, mit dem Kafka. Das 1900 gab es vegetarische Restaurants und da gibt es hier feines Champignonschnitzel à la Wohlfahrt, Grünkernschnitzel, Linsenschnitzel, Spinatschnitzel, Quarkerschnitzel, wahrscheinlich Haferflocken und nochmal Champignonschnitzel. So, fand ich spannend, dass es eine uralte Tradition hat.
Wie stehst du dazu mit diesem?
Ich finde es total doof. Ich finde es unfassbar doof. Also ich finde ja eigentlich, glaube ich, die ganzen Händler finden es doof. Ich weiß gar nicht, was diese Fleischlobby meint, was ihnen da durch die Lappen geht, wenn da irgendwas Schnitzel heißt oder Wurst heißt.
Ja, ich glaube schon, dass die Fleischlobby gerade ein Problem hat. Also
aber die werden es damit nicht lösen.
Nein,
ne?
Nein, überhaupt nicht.
Interessant dabei auch, dass Aldi jetzt anfängt, Haltungsstufe 1 zu verbannen, glaube ich. Ne? So, und so. Wenn das losgeht, dann genau. Ja, ist auch richtig so.
Aber das ist A, richtig so, und B, essen wir ja sowieso oder sind ja angehalten, wenig Fleisch zu essen. Genau. Und wenn man dann wenig oder wenn man dann mal zu einem Stück Fleisch greift, dann kann es ja auch gerne etwas Gutes sein.
Ja, soll auch gesund sein.
Ist ne? So.
Und apropos gesund,
ja.
Jetzt habe ich eine Rampe gebaut. Ne?
Das ist in der Tat so. Das ist ja Wahnsinn. Du bist ja ein Schätzchen, aber du hast mir eine Rampe gebaut.
Ja, guck mal hier.
Dann nutze ich die doch.
Check 1.
Ja, apropos gesund.
Ja.
Ich habe mich ja, oder wir haben uns ja davor erstmal, die letzten haben wir ja nicht besprochen von diesem Herrn.
Wir haben Pausen gemacht.
Wir haben Pause gemacht, weil er haut ja jedes Jahr ein, zwei Dinge raus. Oder jedes Jahr eins.
Waren wir bei ihm?
Wir waren bei ihm, aber fangen wir doch mal langsam an.
Wir fangen langsam an.
Es geht um gesund. So, brechen wir es mal runter. Es geht um das neue Buch von Jamie Oliver, Eat Yourself Healthy. Also ess dich gesund. So ja. Ist die eigentliche Übersetzung, dazu komme ich noch. Dann steht da drauf Rezepte für ein neues Lebensgefühl.
Ja.
Ja.
Hast du das?
Hört her.
Ja, hast du ein neues Lebensgefühl?
Ja,
Patrick?
Pass mal auf, was das auf. Buch hier kann.
Ja.
Und inklusive 2 Wochen Kickstarter-Plan.
Oh.
So, da war ich dann natürlich neugierig und habe gedacht, wow, ein Kickstarter, was soll das denn? Na so. Aber jetzt pass auf.
Ja.
Also, es geht um Jamie Oliver. Müssen wir Jamie Oliver vorstellen?
Nein.
Ich tue es trotzdem ein Stück weit, ein Stück weit. Also, es ist für die, die das nicht wissen, es ist ein britischer Koch, Fernsehkoch und auch Gastronom und auch ein sehr erfolgreicher Kochbuchautor. Mhm. In letzter Zeit eigentlich nur noch ein sehr erfolgreicher Kochbuchautor, obwohl wir in Berlin auch ein Restaurant mit ihm eröffnet haben.
Genau.
Da hat er uns eingeladen. Wir waren die Einzigen, die Fotos machen durften. Das nur so als kleiner Side-Tick. Ja. Wir hatten die Fotografen nicht auf unserer Seite. Nein. Er startete mit Jamie's Kitchen. So wie einst auch Tim Melzer. Die beiden sind übrigens sehr gut befreundet, das wissen wir auch alle. Und das muss auch reichen. Wir sind heute bei Kochbuch, wenn ich richtig gezählt habe, Nummer 26 von ihm.
Krass.
Auch dieses wieder im DK-Verlag erschienen, kostet 32 € und bietet, das steht jetzt hier nicht drauf, aber auf der Rückseite, 50 Hacks. Ja, Gesund-Hacks, so nennen die das, auch im Presse-Dings sind das die Gesund-Hacks, die zähle ich dir gleich auf.
Ja, sehr gut.
Und 120 Rezepte. Und es nennt sich, wie ich schon sagte, Eat Yourself Healthy. Mhm. Wir hatten Jamie Oliver, das nur als kleiner Sidekick, in Folge 43 unseres Podcasts, da hatten wir einen Jamie Oliver Overflow. Wir haben das ja Deutsch und Englisch gehabt, also in Originalton und auch übersetzt. Und haben uns eigentlich auch immer wieder im Podcast bei uns mit Gesundküche oder heilender Küche auseinandergesetzt.
Das stimmt.
Und zwar, das, woran ich mich sehr gut erinnern kann, weil das ein sehr schönes Buch war, das anti-entzündliche Essen von Dr. Matthias Riedel in Zusammenarbeit mit Johann Lafer. Mhm. In Folge 16 war das.
Da hast du damals Dr. Riedel interviewt.
Ja, und das war zauberhaft. Mhm. Der sich sehr bedankt hat für dieses Interview, weil ich sehr vorbereitet war. Ja, das mal nur so als
Vorbereitung.
Was
ist denn seitdem passiert?
So, das waren dann immer sehr fundierte und durchdachte Bücher, bei denen es sich um die Ernährung, vor allem aber ums Essen beziehungsweise was Ernährung kann und im Körper oder wie auch immer verändern kann. So, und nun ist Jamie Oliver auch 50 geworden, Jahre alt.
Mhm.
Und so schreibt er es in diesem Buch und das hat ihn dazu veranlasst, innezuhalten.
Ach.
Sich Gedanken zu machen über seine Gesundheit und was er tun kann, um in Zukunft besser in Form zu bleiben.
Okay, das hat nichts damit zu tun, dass das gerade so Trend ist wahrscheinlich.
Du baust mir wieder eine Brücke und machst meine Brücken kaputt.
Das so. Tut mir leid. Das
also diese Gedanken haben ihn dann dazu gebracht, dieses Buch zu schreiben.
Ja.
Und während
natürlich.
Er so, ja natürlich, das ist nicht keine mehr, sondern das schreibt er sich im Vorwort.
Also dann ist
das ist
so.
Alles so verbrieft.
Ja.
Und während er so schrieb, hatte er das Gefühl, die Kontrolle über seine Gesundheit zurückzugewinnen.
Mhm.
Und er hofft natürlich, dass das Gleiche mit uns passiert, also mit den Lesern und Käufern dieses Kochbuchs.
Ja.
Es geht darum, und das muss ich jetzt wirklich mal vorlesen, weil das ist einfach große Kunst. Das ist wirklich große Kunst. Damit man das versteht, das Buch.
Ja.
Das ist wichtig. Wenn das ist. Also, es geht darum, mehr Farbe, Originalität und Nährstoffe auf euren Teller zu bringen.
Mhm.
Und natürlich massenweise Geschmack. Es geht um vollwertige Mahlzeiten, die euch mit Energie versorgen, die vitalisieren und satt und zufrieden machen.
Mhm.
Nehmt das Buch.
Nehmt das Buch.
So. Also das ist tatsächlich so. Also einen verlässlichen Ratgeber voller Tricks und Tipps, die euch in Sachen gesunde Ernährung fit machen.
Gut.
Hört, hört.
Nehmt dieses Buch.
So. Ne? Ja. Also brechen wir es mal herunter. Es geht bei ihm um die täglichen 7. Das erkläre ich dir jetzt. Die Regierung oder die Ernährungsregierungsbeauftragten in England, wie auch immer, so schreibt er das im Buch, hat mal gesagt, man soll 5 verschiedene Gemüse- und Obstportionen am Tag zu sich nehmen. Mhm. Er meint, verrückt, es könnten ja auch 7 sein.
Ja,
gut. Ne? Eine Portion, so gibt er an, sind 80 Gramm, also eine große Handvoll. Trockenfrüchte, schreibt er dann, es gibt dann so ein kurzes Ding, wo ich sage, was ist jetzt los? Bei Trockenfrüchten reichen 30 Gramm. 80 Gramm gegarte Bohnen oder andere Hülsenfrüchte gelten auch als eine Portion. Mhm. Und 150 Milliliter Frucht oder Gemüsesaft sind auch eine Portion.
Das muss ich jeden Tag zu mir nehmen?
Jeden Tag bitte 7.
Okay.
Das wäre das Idealziel. Mit diesem Buch schafft man das womöglich. Ne? Das ist so.
Okay, es ist ein bisschen anders als Katharina Seiser damals, die wir bei uns
da hatten. Da komme ich gleich zu. Entschuldigung, da komme ich auch gleich zu.
Ich will keine Brücken abreißen.
Nein, es geht so. Und so findet sich also auf jeder Seite der Rezepte, zu denen ich gleich noch komme, ganz oben auch immer eine Zahl der entsprechenden genutzten Gemüse oder Portionen. Also bei manchen Gerichten hast du dann nur 2 Portionen, dann musst du am Abend noch, sage ich dir auch noch, ne, so.
Ja.
Das erinnert, wie du gerade richtig sagst, ein Stück weit an unsere Katharina Seiser, Folge 70. Ja, unseres beliebten Podcasts. Sie hat das Buch 30 Pflanzen pro Woche. Auch da zählen natürlich Hülsenfrüchte und Kräuter und weiß der Kuckuck was alles dazu. Da ging es um 30 verschiedene pro Woche, sollte man machen. Wir haben ja damals eine sehr schöne Challenge daraus gemacht und kamen, glaube ich, irgendwie auf 80 oder sowas.
Ja, auf jeden Fall war das
sehr viel.
Jetzt gar nicht so schwer.
Nein. Also wenn man sich Mühe gibt, dann funktioniert das. Ja. Und am Anfang dann in diesem Buch noch 50 vermeintlich gesunde Hacks, bevor es dann losgeht. Da steht dann zum Beispiel drin, greift zu Tiefkühlobst und Gemüse, also TK-Ware. Kräuter sollten aber frisch sein. Und okay, ein paar Zeilen weiter, getrocknete Kräuter gehen auch.
Okay.
Esst Vollkornbrot und Reis.
Aber TK-Obst?
TK-Obst und Kräuter und Gemüse.
Obst.
Obst und Gemüse.
Was gibt's denn für TK-Obst?
Ja, Mangos gibt's doch kühl und so Zeug alles. Gibt's doch Beeren, gibt's doch tiefgekühlt.
Ja,
kauft
stimmt,
noch sehr viele hier diese ganzen Beeren. Influencer, die sich doch morgens ihren Müsli machen. Auch dieser Typ mit diesem von Moor, von diesen Eiweißshakes, der reißt doch auch immer die Beerentüten auf.
Okay, gut, so sei es.
Willkommen.
Ja.
So. Also wo war ich? Esst Obstkonserven, das ist auch ein Tipp. Also das ist auch super, Obstkonserven essen. Die sind ein Gewinn. Nie hungrig einkaufen gehen. Füllt euch eine Obstschale auf. Langsam essen sollst du. Eben die 5 am Tag oder besser 7 am Tag. Wenig Alkohol, mehr bewegen. Trinkt viel Wasser. Macht mal ein Nickerchen. Das sind so eine kleine Auswahl der 50 Gesundheits, die am Anfang dann
mit
sind.
Mit dem Nickerchen könnte ich jetzt dienen.
Ja, genau. So, dann es stimmt ja alles. Ja, natürlich stimmt alles irgendwie.
Ja.
Dann kommt sein 2 Wochen Kickstarter-Plan.
Ja.
Nach dem Motto, so jetzt mache ich mich mit diesem Buch vertraut. Ich möchte jetzt hier 7 am Tag. Ich möchte mich gesund essen. Also, da zählt er nochmal auf, was ich gerade gesagt habe. Also diese Gesund-Hacks. Dann kommen nochmal diese Gesund-Hacks ein Stück weit. Und dann stellt er 2 Wochen aus diesem Buch Frühstück, Mittag und Abend zusammen. Also diese Rezepte, das kennt man ja aus manchen Zeitschriften auch, machen sie sich morgens das, man das und das. Und so macht er das auch. Also er nimmt aus dem Buch einfach für 2 Wochen, nimmt er diese Rezepte, dann baut die nebeneinander und sagt, hier, das ist erst 2 Wochen Kickstarter-Programm. Könnte man auch selber machen, indem man sich morgens hier ein Frühstück raussucht und so weiter und so fort. Jetzt zum Buch selber. Genau so ist es auch aufgebaut. Es geht los mit einer Einteilung, es geht los mit dem Frühstück. Da geht es los mit Energiemüslis.
Mhm.
Was denn was langweilig dich?
Nein.
Energiemüslis. Mit Shredded Wheat.
Ja.
Das sollen knusprige Getreidekissen sein.
Kissen?
Getreidekissen. Ja. Shredded Wheat. Das sind so, in einem Rezept gibt es, musst du Shredded Wheat kaufen.
Ach so.
Das musst du googeln. Was ist Shredded Wheat? Das gibt es von aus dem Hause Kellogg's. Kennst du diese Dinger?
Das ist so Kissen.
So, Shredded Wheat.
Das ist gesund?
Das kommt jetzt ganz am Schluss.
Okay.
Ja? Oder du kaufst Weetabix. Das ist ein englisches Original. Das gibt es ab und zu mal bei Rewe oder man muss Glück haben. Das sind diese Vollkorn-Cerealien, gepresst in Keksform.
Ja.
So. Oder dann beim Frühstück auch gerne mal Obst oder Obst aus der Dose. Ein paar belegte Brote.
Aber jetzt Dosenobst.
Dosenobst. Er empfiehlt Dosen, Pfirsiche aus der Dose, Ananas aus der Dose.
Da ist Zucker drin, oder?
Ja, natürlich. Ja, natürlich. Das ist, ich schließe meinen Bericht heute über dieses Buch nachher noch ab.
Ja.
So. Dann gibt es ein paar belegte Brote, ganz viel Overnight Oats Rezepte, also diese über Nacht Haferflocken einlegen, mit diversen Zutaten, ganz viel. Dann ganz viele Pancake Rezepte, auch hier mit verschiedenen Belegen oder Belach, so Zucchini und weiß der Kuchen alles. Und dann geht es auch schon in den Mittag mit Krabbencocktail und viele verschiedene Salate, die ich jetzt hier nicht aufzähle.
Okay.
Es kommt der Abend, das sind dann auch mehr die Rezepte, die ich nachgekocht habe, weil das halt auch tatsächlich so, also das eine grüne Gemüsepfanne, cremiges Erdnusshähnchen, habe ich auch gemacht, grüner Gemüse-Megamix, so heißt das, leckerer Lachs-Couscous, das ist auch das größte Kapitel, das Abendkapitel, natürlich, ne? Sehr klar. Es folgt dann süß und gesund. Da geht er dann richtig steil. Also so viel mit, also wenig Industrie, dieser Teufel Industriezucker.
Ja, genau.
Sondern, also es sind so Schoko, Karotten, Cupcakes, Schoko-Sandwiches und dann alles mit Datteln, getrockneten Mandeln, Ahornsirup, also alles mit es bleibt am Ende Zucker.
Ja,
so, also ob
ja
das jetzt,
es ist halt in so einer Dattel sind noch ein paar andere Sachen drin.
Genau.
Aber,
und am Schluss Getränke und Smoothies etc. Punkt, Punkt. Es folgen dann wieder ein paar Tipps am Ende. Also auch hier wieder, trinkt viel Wasser. Das steht dann da hinten nochmal bei diesen Tipps. Und am Schluss eine Nährwerttabelle, eine große Nährwerttabelle für alle Rezepte im Buch. Also man kann jedes Rezept ganz hinten auf einer gewissen Seite stehen, sind dann die ganzen Nährwertdinger. Hast du dir mal sowas durchgelesen, Nährwerttabelle? Also
Nein.
Ist das ein Thema für dich?
Nein, überhaupt null.
Null?
Nein. Gar nicht.
Ich weiß auch nicht, was das soll.
Naja, also es gibt viele Leute, die achten da sehr drauf. Und die, ich habe schon bei Buchkritiken gelesen, dass die Leute das kritisiert haben, dass keine Nährwerttabelle dabei ist.
Okay.
So.
Gut. Das heißt, ich weiß jetzt, wie viel Protein, Fett, Zucker und weiß
nicht,
wo es ist.
Ja, und dann auch vor allem auch Kilokalorien.
Ah, okay. Ne? Ah, das ist also für die Menschen, die Kalorien zählen.
Ja, genau.
Okay.
Und
Ja, gut. Ja, dann ist das so.
Ja.
Jetzt zu den Rezepten selbst. Es sind alles typische Jamie Oliver Rezepte, die wir alle schon kennen aus allen anderen Büchern, die es da so gibt. Er setzte sich ja schon immer, also auf jeden Trend drauf. Ne? Mhm. Das kennen wir von ihm. Mal nur 5 Zutaten. Hier sind es jetzt im Buch tatsächlich, ich habe mal geguckt.
One Pot. Ich sehe gerade hier gegenüber ein paar Veggies, One Pot.
Schnelle Küche, ne? So dieses Gedöns.
Simply 5 Zutaten, 7 Zutaten.
7 mal anders und so weiter und so fort. So, da setzt er sich drauf. Hier in diesem Buch sind es tatsächlich, wenn ich so überlege, es könnte auch 8-10 Zutaten Buch heißen, aber es sind 8-10 Zutaten maximal. Mhm. Ne? So. Aber das ist ja immer bei ihm. Das ist ja nicht, ne? Das ist ja keine kulinarische Highlights, sind es ja eigentlich nicht. Dann hatte er ja auch, wie du sagst, dieses Gemüsebuch, ein schnelles Buch, gesund. Also, und jetzt eben auch ein gesundes Buch. Und dazu muss ich sagen, naja.
Okay.
Also wie ich das jetzt gerade aufgezählt habe, es ist wahnsinnig viel TK-Ware.
Mhm.
Es ist viel aus der Dose. Seine gegarten Kartoffeln aus dem Glas, das kennen wir ja schon alles.
Ach echt, Glaskartoffeln?
Ja, Glaskartoffeln ist ja auch so ein Quatsch. Aber dann auch
Habe ich noch nie gesehen.
Doch, gibt es doch. Gibt es alles. Dosen, Bohnen, Linsen, Kichererbsen, alles aus
das
der
ist, glaube ich, okay.
Und jetzt
glaube,
dreht er komplett steil und dann gibt es noch eine Dose Champignon-Rahmsuppe. Wo ich so denke, ach Junge, ganz ehrlich, weißt du, gesund, ess dich gesund und mach eine Dose Champignon-Rahmsuppe auf, ich weiß nicht. Dosenfisch.
Die ganze Suppe kommt aus der Dose?
Die ganze Suppe kommt aus der Dose.
Aber das ist ein Teil
von einem Rezept, ist eine Champignon-Rahmsuppe aus der Dose. Das ist so, da bin ich raus. Ja, okay. So bin ich einfach raus. Dosenfisch hat da drin, klar. Fertig vorgegarter Reis, sogar Dosenpfirsiche, Ananas, habe ich auch schon eben gesagt. Immer auch mal Sachen, von denen ich noch nie gehört habe. Also ich kenne zum Beispiel nicht vorgegarter, das ist ganz viel bei ihm, vorgegarter Reis- und Körnermix. Das habe ich dann gegoogelt. Es gibt tatsächlich, nicht oft verfügbar, von Uncle Ben's gibt es Reis mit Körner irgendwie, Sonnenblumen. Ich meine, dass er das mit Nüssen oder sowas meint, weil das ist immer so, ich weiß es nicht. Also das ist, habe ich nicht gefunden,
gut,
dieses ist Produkt.
Englisch-typisch dann wahrscheinlich.
Genau. Ne? So. In Summe ist das Buch für mich nicht Ess dich gesund. Ja, okay. Es ist viel Gemüse auch bei, ja, die Salate und so, das möchte ich nicht unerwähnt lassen. Es ist natürlich immer auch Gemüse dabei und frisches Gemüse, auch mal anderes Gemüse und andere Zusammenstellungen. Aber ess dich gesund und so weiter und so fort, das sehe ich in diesem Buch leider nicht.
Ja, andererseits, ess bunt, ess viel Pflanzen.
Genau, so. Wollte ich gerade sagen. Geschmacklich aber am Ende ist das ein typischer Jamie Oliver. Es ist wieder mal schnelle Feierabendküche mit einfachen Zutaten. Also außer die Sachen, die ich nicht kannte, aber das können ja andere sicher, vielleicht kennen die. Und es ist sicher gesünder als Fastfood um die Ecke.
Ja.
Da gehe ich auch mit dir d'accord. Weil eben auch ich da ein paar Gemüse-Overloads habe. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, dass das Veggie-Buch von ihm, fand ich, wenn wir mal einen Vergleich ziehen wollen, gesünder als dieses Ess-dich-gesund-Buch.
Okay.
Ja? So.
Müsste man ihn mal fragen oder wen auch immer, warum, also an wen sich das richtet. Vielleicht gibt's. Geht das an Leute raus,
die krank sind?
Nein, die überhaupt nicht selber kochen oder so. Ich weiß
ja,
es nicht.
Ja, ich habe das. Also es ist nicht ein durchdachtes Buch. Also dieser Ansatz, komm, nimm 7 Portionen anstatt von der WHO oder wem auch immer, Regierung genannten 5, nimm 7, das ist mir zu wenig. Mhm. Und diese ganzen Fertigsachen und so weiter und so fort, weiß ich nicht. Da habe ich einfach, das bei mir hinterlässt das einen kleinen Beigeschmack.
Okay.
Nichtsdestotrotz, ja, du hast recht. Es ist den Regenbogen geschmacklich, ist er immer noch weit vorne. Also die Kombination, die er hat, also das, was ich gemacht habe, war auch tatsächlich lecker. Rezepte findet man ja online. Das war alles okay. Ja, aber mehr auch nicht.
Gut.
So, und am Ende des Tages geben wir Kochpots.
Ja.
Und jetzt ist das ja ein
maximal
bekannter 10, Koch.
Von 0 bis 10.
Und wir haben uns mal wieder an ein Jamie Oliver Buch gewagt. Grüße gehen raus.
Ja.
Ich gebe diesem Buch 6 von 10.
Ach, das ist aber jetzt nicht so viel, ne?
Nein, das ist nicht viel.
Okay. Ja, schade.
Ja, das
du warst aber einfach mal so begeistert, weiß ich noch. Also,
von
weiß ich.
Jamie Oliver?
Ja, ja, nee, auch von dem Buch. Am Anfang hast du gesagt, das ist ein super Buch, ich mach das
so. Ja. Aber dann habe ich so gedacht, nö, holt mich jetzt nicht so was, wo ich so denke, nein.
Okay.
Nachdem ich das so durchgearbeitet habe.
Ach, verstehe.
Wo du sagst,
okay.
So die schönen Bilder und so, es ist nicht das, was es vorgibt zu sein, meines Erachtens.
Ja, okay. Das müsste man Herrn Riedel vorlegen und dann Herrn Dr. Riedel, Entschuldigung.
Dr. Riedel.
Ja, so ist's. Der haut ja auch raus, ne? Der haut raus. An
was
Bücher.
Haut der raus? Hat der auch wieder Riedel. Hat der auch wieder gesunde Bücher?
Ja, der hat auch wieder ganz neu.
Aber das ist der nicht Teil dieser dreisten drei, diese die Köche
die
da,
lustigen
die auf,
fünf? Nein, die Gesundheitsdogs heißen die, glaube ich, ne?
Ja.
Weiß ich
haben wir alles. Eigentlich heute gesagt, dass wir leidenschaftliche Hobbyköche sind?
Also nein, haben wir nicht.
Haben wir gar nicht gesagt.
Nein, haben wir nicht.
Naja, das weiß jetzt jeder auch irgendwie.
Sollten wir nachholen, oder?
Ach, bitte nein.
Wir sind übrigens.
Lass das doch.
Okay, ich lass das.
Wir sind übrigens ausgezeichnete Hobbyköche.
Ja, das stimmt. So. Haben wir gar nicht unser Intro.
Einer von uns, haben wir gar nicht gemacht,
nein.
Nee. Einer
krass.
Von uns ist leidenschaftlicher Koch.
Bitte letzte Folge anhören, das Intro anhören, da stellen wir uns vor.
So.
Ja.
Naja.
So. Naja. Kommen wir doch dann direkt
aber
mal.
Aber das ist, wie es ist, ne, bei dem Buch.
So. Ja, gut.
Bitte.
Kommen wir doch jetzt mal zu ganz was anderem.
So.
Check 2.
Das ist ja wirklich was ganz anderes, ne?
Ich glaube schon.
Ja.
Ich glaube schon.
Ich glaube auch.
Es ist der gleiche Verlag, erstaunlicherweise, DK-Verlag, das verbindet die beiden Bücher. Mhm.
Aber es ist kein Gesundbuch.
Nee.
Nein. Nein.
Es ist aber ebenso ein Leckerbuch. Aber da, später.
Ja.
Tee Duk No, neue asiatische Küche, habe ich dabei. Tee Duk No ist Sohn einer Vietnamesin und eines Chinesen, wurde 1974 in Hanoi geboren, kam 1979 als Flüchtling nach Deutschland, hat studiert und so. Ich kürze ab, eröffnete 1999 in Berlin das Sushi-Restaurant Kuchi, hat aktuell 15 Restaurants. Ich glaube, Stand heute, das kann morgen schon wieder anders sein. Der Mann macht ja Restaurants auf wie Wahnsinn. Zehn davon allein in Berlin, die meisten rund um die Kantstraße in Berlin-Charlottenburg. Ich glaube, der breiten Öffentlichkeit, da kennt man ihn vor allem aus verschiedenen Vox-TV-Produktionen. Meistens hat er irgendwie Tim Melzer mit zu tun. Allen voran natürlich Kitchen Impossible, wo er öfter war, auch in unserem Weihnachtsspecial. In der neuen Tim Melzer-Show tritt er auch auf. Wie heißt es? Tims Meisterklasse, da wird er auch dabei sein. Er war aber auch schon bei Rosins Restaurants oder The Taste auf Sat.1. Und das ist jetzt tatsächlich sein erstes richtiges Kochbuch, sage ich mal. Es gab schon mal, er hat mal so einen Online-Kurs gemacht und da gab es so ein Begleitbuch zu. Ich glaube, davon weiß er gar nicht so richtig was. Aber das ist so sein erstes richtiges Kochbuch. Tee Duk No, neue asiatische Küche. Ich reagiere bei dem Begriff asiatische Küche immer so ein bisschen allergisch. Das ist ja eigentlich so undifferenziert wie der Begriff europäische Küche. Das sagt ja auch kein Mensch. Das ist ja irgendwie eigentlich ein bisschen doof. Aber bei Duk passt es tatsächlich, weil der Mann lebt Fusion, der Mann isst Fusion.
Kannst du mir dieses Fusion mal erklären?
Fusion ist einfach
ja, weil es immer so viele Fusion-Küche. Ach so, das ist ja Länder.
Ja, okay. Genau.
Und so ist das gedacht.
Ja. Von ganz vielen verschiedenen Einflüssen. Alleine er ist natürlich vietnamesisch und chinesischer Abstammung und in Deutschland groß geworden. Und allein das ist ja schon viel Fusion. Und er beschäftigt sich mit vielen verschiedenen asiatischen Küchen.
Warst du mal bei ihm essen?
Nein, aber du. Da frage ich dich gleich zu.
Ach, verrückt.
Also der bedient in seinen Restaurants sehr viele verschiedene asiatische Küchen und mixt diese zum Teil auch noch mit südamerikanischen oder europäischen Küchen und so. Also aber alles irgendwie mit Sinn und Verstand. Und das Kochbuch ist ein Querschnitt dieser verschiedenen Spielarten und so ist das auch inhaltlich strukturiert. Jedes dieser 8 Kapitel ist ein Restaurant. Erste Kapitel ist zum Beispiel Kuchi. Das ist japanische, in Anführungsstrichen, Küche aus aller Welt. Also so wie in New York, in London, in Kalifornien, die Menschen Japan interpretieren. So ist zum Beispiel diese kalifornischen Sushis, haben ja eigentlich nichts mit traditionellen japanischen Sushis zu tun. Vielleicht hast du schon mal davon.
Also, du meinst California Rolls?
Ja, zum Beispiel der Hensler, der hat ja auch, ist ja ausgebildeter Sushi-Koch, der hat das aber in Kalifornien gelernt und das hat mit der japanischen traditionellen Sushi-Kunst relativ wenig zu tun. Das sah man damals auch, der wurde ja damals von Tim Melzer bei Kitchen Impossible nach Japan geschickt und das war dann schon anders.
Ne? Das war anders, ja.
Genau. Also es ist die japanische Küche in Anführungsstrichen aus aller Welt. Und Nordvietnam ist auch noch dabei, in diesem Kuchi. Ne? Da gibt es also einige Sushis im California-Style. Zum Beispiel Duk's Signature Dish Best Friends Roll. Das ist aus Gemüsetempura mit Lachs, Kuchi-Soße, Mayo und Kresse, die schon nach, wie er sagte, 100-fach kopiert wurde in Deutschland. Oder es gibt hier so ein Chimichurri-Tuna-Steak, das ist halt auch so ein bisschen, also das ist ein bisschen Lateinamerika dabei. Das ist alles sehr Fusion. Ne? Zweite Kapitel ist das 893 Rio Thai, das kennt man, glaube ich, das ist, glaube ich, sein bekanntestes Restaurant. Das ist japanisch mit lateinamerikanischen Einflüssen. Da gibt es zum Beispiel ein Taco Ceviche, das ist ein Oktopussalat, oder es gibt ein Tenderloin und Kinoko, das ist gebratenes Rinderfilet mit Shiitake, Kräuterseitlingen und einer Butter-Sake-Sojasauce. Für die Yakitori-Soße, die man hierfür braucht, sollte man allerdings frühzeitig anfangen. Die braucht schon 3,5 Stunden. Aber hier diese Butter-Sake-Sojasauce, die ist der absolute Hammer. Die ist auch als Nudelsauce, also es ist großartig. Also Butter und Sake zusammen, das ist schon ein Burner.
Okay.
Sehr lecker. Moriki, das ist das nächste Kapitel, das ist so Fusion at its best. Ja, das ist klassische japanische Gerichte wie Miso-Suppe. Da ist ein bisschen Südostasien dabei in Form von Curry. Da ist ein Wokgericht aus Thailand und Frühlingsrollen aus Vietnam. Da machte ich zum Beispiel einen ganz wunderbaren Chicken-Mango-Salat mit einem Karottendressing. Tolles Dressing mit wirklich pürierten Möhren drin. Sehr, sehr lecker, sehr gehaltvoll. Und ein Sake Teriyaki, Lachs mit einer wirklich wunderbaren, aber sehr einfachen Soße, einer Teriyaki-Soße, die kommt öfter in dem Buch vor. Das sind einfach 50 Milliliter Sake, 50 Milliliter Mirin, 50 Milliliter Sojasauce, 50 Gramm Zucker und einen Teelöffel Stärke. Das Ganze kommt zusammen mit einem sehr einfachen und sehr geilen Gurkensalat, der allerdings 24 Stunden ziehen muss. Das hat mir aber großen Spaß gemacht. Tolles Gericht.
Aber alles fleischlastig, ne? Schon.
Ja.
Ja.
Ja, es gibt ein paar, habe ich jetzt gar nicht nachgezählt. Ich würde mal sagen, 3/4 bis 4/5 des Buches ist
Fleisch.
Tierisch. Mhm. Fisch oder Fleisch. Ja. Mhm. Es gibt ein paar Tofu-Gerichte dabei und ein paar Desserts, komme ich später nochmal drauf, aber viel, viel Tier. Ja. Golden Phoenix ist hier ein Restaurant. Paris meets Shanghai. Da gibt es eine Hot and Sour Soup, Beijing Style oder Tartar and Bone Marrow. Das ist ja wirklich ein Rinder-Tartar mit Bone Marrow, Knochenmark.
Okay. Drauf.
Nächstes, Burbank, California Kitchen. Das ist Multikulti. Da gibt es wirklich ein Korean Beef Tataki. Das ist so die kalifornische Fusion von Korea und Japan. Also es ist so auch wieder so Beste aus drei Ländern. Es gibt hier einen Cajun-Oktopus, also so südamerikanische, beziehungsweise nee, nordamerikanische Südstaaten, also Oktopus-Salat. Oder ein Tenderloin Yucatan, da haben wir wieder ein Rinderfilet auf mexikanischer Art. Madame No gibt es, das ist authentisch nordvietnamesisch. Mit Ban Bo Nam Bo.
Ban Bo Nam Bo?
Ja, das ist ein lauwarmer,
das ist ja süß.
Lauwarmer Rindfleischsalat mit Reis.
Ban Bo Nam Bo.
Da gibt es hier 3 Fas natürlich. Und ein Tofu Sashua, sage ich mal, oder Kashua, ich weiß nicht, mein Vietnamesisch ist auch
ein bisschen eingeschlafen.
Ja, das ist mal frittierter Tofu mit Tomatensugu, Dill und Koriander. Dann haben wir das Funky Fish, da warst du auch mal.
Da, ne? War ich auch, ja.
Genau. Das ist, na klar, Fischrestaurant,
ja.
Mediterran und japanisch. Da haben wir zum Beispiel eine Bouillabaisse oder eine Sole Meunière, eine Seezunge-Müllerin-Art mit Kapern. Sehr lecker. Letztes Kapitel, No Nimpak, das ist hauptsächlich koreanisch. Natürlich Korea mit Kimchi. Hier ist, sie lassen hier die Kohlblätter ganz. Ich finde das ganz spannend, habe ich noch nicht nachgemacht, werde ich aber noch machen. Es soll besondere Textur, soll sehr lecker sein, probiere ich sehr gerne aus. Wang Mandu, das ist Schwein, mit Schwein gefüllte Teigtaschen und Kimchi. Oder Korean Fried Chicken, das kennt man ja auch. Und wie ich gerade schon sagte, Desserts gibt es überall. Am Ende gibt es immer eins, beim Funky Fish sogar 2. Die sind auch ganz spannend, weil asiatische Desserts sind ja oft so ein bisschen schwierig.
Gebackene Bananen.
Ja, genau.
Lychees.
Ja.
Und schlechtes Eis.
Aber hier, die Desserts sind wirklich, das ist zwar ein bisschen aufwendig, aber die machen schon, die sind schon spannend. So, ob das jetzt alles die Original-Restaurant-Rezepte sind, habe ich im Interview geklärt. Dazu dann also später mehr. Bleibt gespannt. Das habe ich ja leider alleine führen müssen, weil du im Flieger hängen geblieben bist.
Das ist so, wie es ist.
Es ist, wie es ist. Für wen ist das Buch jetzt geeignet? Also, das ist tatsächlich für alle, die jetzt sich für asiatische Aromatik und Kulinarik interessieren. Es gibt tatsächlich viel Neues zu entdecken, was man wohl so noch nicht unbedingt im Kochbuchregal stehen hat. Er ist ja ein sehr kreativer Kopf und arbeitet mit sehr guten Leuten zusammen. Man muss sich allerdings auch, man muss gewillt sein, wie oft bei asiatischer Küche, sich auf die Suche nach den Zutaten zu machen. Ein Asiamarkt, sei es on oder offline, ist hier unabdingbar. Mhm. Hier gibt es natürlich viel Sake, Mirin, Reis, Essig, Sojasauce. Das gibt es ja mittlerweile in allen großen Supermärkten. Man braucht aber auch schon mal hier koreanische Chili-Flocken oder Kombu oder Dasida. Das ist ein koreanisches Gewürz mit Rindergeschmack. Oder Honsuyu, das musste ich auch kaufen. Das ist eine japanische Fischsuppenbasis in einer flüssigen Flasche. Oder man braucht auch mal Xanthan oder tatsächlich auch Glutamat wird hin und wieder verwendet. Das würden jetzt der ein oder andere Gesundheitsapostel, ne, wo er gerade von Gesundheit war, wahrscheinlich ablehnen. Allein schon wegen den unglaublichen Zuckermengen, die hier teilweise verwendet werden. Das ist schon oft, ist das schon knallsüß, was er da macht. Ne? Da wird schon viel Zucker verbraten. Und es ist auch nicht die wirklich ganz schnelle Küche. Mit ein bisschen Kocherfahrung kriegt man das alles hin. Mhm. Aber gerade hinsichtlich der Grundrezepte, das kann schon mal was dauern und beziehungsweise Planung erfordern. Duke empfindet seine Küche, wie er später auch im Interview sagt, als sehr simpel. Das liegt aber, glaube ich, so ein bisschen im Auge des Betrachters. Aber wenn man sich da ein bisschen durchkämpft und das macht, dann wird
das
man...
Du bist ja so ein Asiatyp.
Ja, dann wird man belohnt. Ne?
So nämlich.
Einerseits, wie gerade schon gesagt, man lernt tatsächlich mal was Neues. Zumindest ging das mir so, auch neue Zutaten kennen. Und am Ende ist das richtig lecker. Voll in die Fresse. Wie so ein guter Bekannter von mir.
Ja.
Das sind alles tiefe, vollmundige Umami-Bomben. Ne? Also mich macht das glücklich. Ich finde das super. Es ist übrigens auch sehr modern und stylisch gestaltet und fotografiert. Hat ein Top-Register hinten. Das ist einmal chronologisch und einmal nach den Hauptzutaten tatsächlich. Nochmal ein extra Register. Sehr gut, so muss das. Das einzige Kritikpunkt wäre vielleicht, dass die Zubereitungszeiten fehlen. Alleine so 24 Stunden Marinierzeiten, 3 Stunden Schmorzeiten und so, das wäre schon praktisch, wenn man das so auf einen Blick erkennt, dass das Rezept vielleicht, wenn man um 17 Uhr sucht für 20 Uhr, das ist
richtig
ist, das wird es eng hinten raus.
Na, der kann sich ja das Eat Yourself Healthy von Jamie Oliver
Das steht vielleicht daneben.
Und dann kann man das ganz schnell.
Ist auch gesünder dann.
So. Weniger Fleisch. Ja. Genau, weniger Tier.
Ja.
Genau.
Also insgesamt eine sehr runde Sache und eigentlich so gut wie nichts zu meckern.
Na dann.
So, und wir vergeben Kochbots.
Ja.
Und ich gebe dem Buch 9 von 10 Kochbots.
Guck mal, siehste?
Ja.
Ja. Wir haben also jetzt hier himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. In einer Folge.
Ja, zu Tode betrübt.
Na, das jetzt so nicht. Nein. Ja. Aber so, wie sagt man denn so? Wir haben
von allem etwas.
Von allem etwas, genau.
Die Jamie-Fans werden es trotzdem kaufen.
Ja, ne? natürlich.
Zu Recht auch.
Zu Recht.
Finde ich auch lecker.
Das ist einfach so.
Ja.
Genau.
Ne? Und lecker wollen wir ja alle bleiben. Ne?
Das ist in der Tat richtig. Aber wollen wir uns denn jetzt auch mal dieses Interview zu Gemüte führen?
Ich würde hören wir uns
gerne
mal,
hören.
Ja, dann hören wir uns das Interview an.
Das Interview.
Herzlich willkommen. Hallo.
Hi, danke, dass ich hier sein kann und zum ersten Mal einen Podcast über ein Kochbuch mache.
Okay.
Weil ich habe ja auch noch nie ein Kochbuch gemacht.
Das stimmt. Du hattest mal so ein kleines, zum Online-Kurs, ne? Das war aber, ich weiß nicht, wie weit du da.
Ich glaube, da wurde ich mal eingebunden, vielleicht mit jemand, der.
Die Kunst des Sushis hieß das, ne?
Ah, das war, ja, das kann sein, ja.
Master
war Meisterklasse oder genau. Meisterklasse war das.
Genau. Gut, aber jetzt hier dein erstes richtiges Kochbuch. Ich hörte, der Verlag hätte lange Überzeugungsarbeit leisten müssen.
5 Jahre, glaube ich.
5 Jahre. Wahnsinn. Womit haben Sie dich denn überzeugt hinterher?
Am Ende war es so ein Zufall, weil, also klar, ich mochte die, ich fand das auch eine gute Idee, die Monika Schlitzer vom Mattes Verlag oder BK Verlag.
BK Verlag, ja.
Hat lange versucht, irgendwie, ja, dass ich endlich mal ein Buch mache. Auch einige andere Verlage. Nur ich hatte einfach nie die Zeit. Ich bin einfach Koch, Gastronom und deswegen, ich dachte mir, oh Gott, wenn ich jetzt 80 Rezepte mit Fotos, mit Schreiben, mit allem, das schaffe ich nie. Ich bin halt so ein auch sehr ungeduldiger Mensch und setze mich ungerne hin und schreibe meine Rezepte alle runter. Bei mir ist es mittlerweile soweit, ich habe eigentlich Leute, die meine Gedanken aufschreiben. Gerade meine Küchenchefs und meine Küchendirektoren. Wir setzen uns zusammen, überlegen uns was und dann wird's ausprobiert und die schreiben immer mit. Mhm. So, es hat sich dann aber ergeben, dass einer meiner Ex-Köche mit dem Mattes Verlag zusammenarbeitet, Steffen Sinzinger. Mhm. Der hat auch jetzt das Buch ein bisschen mit Jan Hartwig gemacht. Und
dazu muss man kurz erklären, dass DK Verlag und Mattes Verlag eins sind.
Eins ist.
Ne? Also ja. Die gehören zusammen. So.
Genau.
Als Erklärung. Genau.
Und dann hat der Steffen mich angesprochen, meinte, du, die wollten doch eigentlich mit dir ein Buch machen, kann ich dir helfen? Er ist eigentlich jetzt frei, er ist freier Journalist oder er macht so Podcast, er macht Content Creating, Fotografie, Videos und hat auch Bücher, helfen beim Bücherschreiben von Köchen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, oh, dann das wäre doch dann eine gute Idee, dass er so ein bisschen die Arbeit mit meinen Leuten und mit mir dann sozusagen koordinieren kann und sich die Informationen holt. Und dann gibt es ja noch eine Autorin, die das dann alles zusammen macht. Und dann dachte ich, okay, dafür habe ich vielleicht dann die Zeit und dann haben wir es auch gemacht.
Sind das eigentlich, das sind die Originalrezepte aus dem Restaurant?
Es sind hundertprozentig Originalrezepte aus den Restaurants. Es gibt das eine oder andere Gericht nicht mehr, weil wir vielleicht auch so gewechselt haben. Ja. Bei uns passiert das ab und zu mal. Ja. Aber es sind sehr schon passende Gerichte, die wir dann immer noch drin haben. Deswegen, also sind, glaube ich, vielleicht 5 Sachen, die vielleicht nicht mehr aktuell sind. Mhm. Aber der Rest ist komplett so, wie ich es in meinen Restaurants koche. Okay. Das heißt, für jeden Koch und Gastronom, der mal wissen will, wie es geht in so einem Restaurant, bitte das Buch einfach auspacken, alle Rezepte zusammensetzen, wie man will. Und dann würde ich sagen, hast eine gute Chance.
Gut, gab es die Rezepte schon in geschriebener Form? Oder musste man das noch, jetzt war das irgendwie eine Herausforderung, die Restaurantgerichte so aufzuarbeiten, dass sie auch in einer normalen Haushaltsküche gelingen?
Natürlich, wir mussten unsere Restaurantrezepte natürlich umschreiben auf eben 4 Personen oder so. Aber wir hatten die Rezepte überall schon. Also jedes Restaurant, der Küchenchef oder der Sous-Chef, die haben alle Zugriff drauf. Und das ist in der Datei angelegt bei meinem Küchendirektor. Der hat die alle. Mhm. Und dann mussten wir einfach nur nochmal umrechnen, wie es ist. Und vielleicht, wie es ist, dass man es zu Hause das macht. Und ja, nicht halt in der Profiküche.
So, ne? Also,
genau, dass man es nicht in der Profiküche machen muss.
Genau. Kochst du eigentlich noch aktiv? Stehst du noch selber in der Küche oder zur Rezeptentwicklung? Oder stehst du noch hinterm Herd?
Ich koche aktiv ab und zu mal im 893. Das ist so meine Küche, die ich am besten beherrsche. Also so ein bisschen das Handwerk des Sushi-Kochs. Da bin ich auch ganz gerne mal. Da springe ich auch gerne ein, wenn mal das überhaupt nicht mehr geht. Obwohl ich ganz viele Leute haben, die da meine Küchendirektoren, meine Partner, die sind eigentlich immer davor dran, wenn es wirklich nicht mehr geht. Aber es passiert sehr oft, dass ich dann sage, Freund, ich habe voll Lust heute oder diese Woche mal am Wochenende zu kochen. Aber sonst koche ich 1 bis 2 Mal im Monat noch in meinem Le Duc, das Pop-Up-Lokal, das, was ich seit 3 Jahren habe.
Ach, schön.
Da bin ich immer aktiv noch. Also
okay. Jeder
Gast, der dort bucht, ist meistens dann auch mit mir. Und ich lege dann auch selber Hand noch an.
Sehr schön.
Weil das ist so ein bisschen meine Leidenschaft, ne? Dass ich dort, weil ich habe ja die letzten Jahre nur noch verwaltet und gemanagt oder Social Media und Fernsehen gemacht.
Mhm.
Deswegen dort ist so ein Ort, wo ich mit meinen Küchendirektoren zusammen neue Dinge kreiere und einfach diese Lust am Kochen immer noch ausleben kann.
Sehr schön. Jetzt ist das Buch ist gegliedert nach zumindest einigen deiner Gastrobetrieben. War das von vornherein so konzeptionell angedacht oder hätte man ja auch, weiß ich nicht, Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise oder was jetzt viele oder Jahreszeiten oder ich weiß nicht was. Ne?
So, wir haben uns lange den Kopf zerbrochen, was für ein Buch sollte ich überhaupt als erstes Buch machen? Wie du auch vielleicht weißt, ich bin ein bisschen so ein Tausendsasser, der alles gerne macht. Ich habe keine Linie. Ich bin kein gelernter Koch, der sehr zielstrebig auf eine Sache hinarbeitet. Ich lasse mich sehr von Emotionen leiten und immer nach meinem Bauch, auf was ich Lust habe. Und dann deswegen wollte ich dann einfach zeigen, wie vielfältig ich bin. Und das kann man natürlich kritisieren, dass ich eben vielleicht nicht eine Sache gut kann. Und ich habe es aber irgendwann über die Zeit gemerkt, ich glaube, meine Stärke ist halt die Vielfältigkeit und meine Emotionen. Und trotzdem reicht es dazu, dass ganz viele Menschen und Köche sagen, das ist einer der tollsten Restaurants, die man besuchen kann, weil es ums Essen geht und um das Gefühl, was man hat, wenn man dort ist. Deswegen ist es so, dass ich es einfach nach Restaurants gegliedert habe, nach Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, also meine Partner, und dementsprechend die Restaurants nacheinander gegliedert habe.
Jetzt darauf zu kommen, dass du so vielerlei machst. Du sagst ja, einerseits sagst du von dir auch im Buch, ich bin Fusion als Statement. Andererseits gibst du im Vorwort auch so den Erfolgsratschlag, sei authentisch wie möglich, aber versuche immer deine eigene Handschrift reinzubringen. Was ist denn dann jetzt für dich Authentizität?
Authentizität ist das, was du bist, also was du gelernt hast. Also man kann natürlich immer streiten, was ist nun richtig gelernt und was ist nun falsch oder ist das nur oberflächlich oder. Also ich versuche immer, wenn ich etwa Lust an etwas habe oder eine Küche unbedingt kochen möchte, dann knie ich mich da auch rein und erforsche den Hintergrund dabei, also die Kultur und die Geschichte, woher das kommt, warum es so gekommen ist. Und ich versuche dann erstmal bestmöglich das so zu kochen wie in diesem Land. Und wenn ich das geschafft habe, dann tue ich eh einen Touch von mir rein, weil ich bin halt eben ein Fusion-Mensch, ne? Wie ich aufgewachsen bin, wie ich geboren bin, wodurch ich geprägt worden bin. Und das verändert sich eher dann einfach in diese Richtung. Und deswegen, meine Dashi kann ich natürlich perfekt kochen wie ein Japaner, aber ich würde die gerne ein bisschen zeitgemäß einbinden in unsere Esskultur, die wir in der Welt gerade haben. Und die ist manchmal, da möchte man manchmal Spannungen haben, aber manchmal aber auch eine Ausgeglichenheit. Deswegen oftmals in meinen Restaurants so, es ist nicht alles Fusion. Es ist nie alles Fusion. Es ist nur mal eine Mischung aus Tradition und Fusion.
Okay.
Das heißt, du kriegst ganz klassische Dashi-Gerichte, Teriyaki-Gerichte, Sushi-Gerichte, aber auch total fancy Ceviche mit was auch immer, ne? Pomegranate und bla. Um halt das Essen spannend zu machen.
Okay. Und nach welchem Konzept vermählst du so Küchen? Also es gibt ja so Paris und Shanghai oder Japan und Lateinamerika oder so. Wie entscheidest du da, welche Fusionen da harmonieren? Wo ziehst du die Grenzen? Wie gehst du da? Ist das ein Bauchgefühl oder wie machst du das?
Das hat ganz oft damit zu tun, was die Location, in der wir sind, diesen Ort, wo wir sind, welche Menschen wir dort antreffen werden, was für Menschen wir ziehen wollen. Dementsprechend mache ich meine Food-Konzepte. Das Hotel Provocateur war zum Beispiel geplant als burlesques Hotel, bisschen erotisch. Also mit und da dachte ich halt an Shanghai und Paris der 20er Jahre. Und da ich halt natürlich immer was suche, was aus Asien auch dabei ist, weil ich alles sehr abdecke, nehme ich mir dann zum Beispiel Shanghai oder Beijing und pack das dann zusammen mit den typischen französischen. Und so ist das halt entstanden. Oder wenn ich Madame No mache, vietnamesische Küche, wollte ich nicht so ein ganz einfaches vietnamesische Nudelsuppenladen machen, sondern ich wollte halt so eine Brasserie machen oder ein Bistro machen, wo man eine Nudelsuppe bekommt, aber auch ein Baguette bekommt.
Wobei Vietnam ja eh die Franzosen großen Einfluss haben.
Das passte natürlich. Aber sonst lasse ich mich oftmals auf meine Erfahrung, mein Bauchgefühl und was gerade ja, vielleicht, was die Leute wollen. Also was ich denke, was die Leute gut finden würden. Also ich will immer einen Schritt voraus sein und denen was geben, was sie vielleicht noch nicht kennen, aber so in die Richtung mögen.
Mhm. Ist das der Duck-Style? Die Unterzeile von dem Buch heißt ja Contemporary Asian Cuisine im Duck-Style. Ist das so der Duck-Style?
Ja, ja. Also das ist der Duck-Style erstmal. Also
was sage ich denn Duck hier? Ich spiele im Englischen. Entschuldigung.
Der Duck-Style, würde ich sagen, das ist mittlerweile USP geworden, ne? Dass ich so einen bestimmten Stil habe, den man auch wiedererkennt. Der eine oder andere könnte sagen, naja, das ist immer das Gleiche. Ist natürlich immer ein bisschen Asien. Es ist immer ein bisschen europäische Küche, französische Küche als Basis. Aber das bin ich nun mal. Ich bin ja hier aufgewachsen als Vietnamese, chinesischer Herkunft mit Japanologie-Studium und japanischen Restaurant-Erfahrung. Also ja, ich bin's halt. Wie kann ich sagen?
Insofern auch wieder authentisch dann. Ne?
Ich denke, du sollst authentisch bleiben. Das heißt, wenn du als Türke hier in Deutschland geboren bist, solltest du das nutzen, die Erfahrung.
Ja, das stimmt. Gibt es, das Buch bietet ja so Einblicke in deine Küchen- und Arbeitsphilosophie. Gibt es so eine wichtige Botschaft oder so das eine besondere Gefühl, was du da den Lesern mitgeben möchtest?
Meine Küche ist eigentlich sehr simpel. Also ich würde sagen, ich versuche wirklich sehr gute Produkte zu benutzen und sehr Natur zu belassen, ohne den Geschmack zu sehr zu verändern. Aber der Unterschied zwischen zu sehr verändern oder einen Kick draufzusetzen, ist ein schmaler Grat. Also wann fängt es an, mit einer Mayonnaise-Soße einen Fisch zu versauen? Ne? Also weiß ich nicht. Also ich denke, ich mache das alles so, wie ich das fühle, dass ich einfach ein gutes Produkt sehr simpel präsentiere mit einem kleinen Kick in der Soße oder im Crunch oder in der Verarbeitungstechnik. Also ohne mich da total, wie sagt man so, intellektuell zu werden. Also das bin ich zum Beispiel nicht. Ich bin überhaupt kein intellektueller Koch und mache daraus eine Wissenschaft, sondern ich bin eher der emotionale und sehr gefühlsbetonte Koch, der einfach ein bisschen Säure braucht, ein bisschen Süße braucht, ein bisschen Umami, ein bisschen Fett, ein bisschen Knusper. Und ich glaube, das ist es das.
Der Erfolg gibt dir ja auch recht. Also das ist ja auch das, was die meisten so auch glauben. Also viele, nicht die meisten, weiß ich nicht, aber viele einfach so auch mögen. Einfach, ja.
Genau.
Geschmack im Vordergrund.
Genau. Also mein Publikum vor allen Dingen. Ja, weil du musst ja immer, das Wichtige ist ja, dein Publikum zu finden.
Ja.
Weil wenn ich jetzt 3-Sterne-Gäste haben wollen würde, müsste ich anders kochen.
Ja.
Weiß ich auch mittlerweile.
Ja, okay. Ja, stimmt. Dieses Experiment gab's. Wie war das für dich in der Überfahrt?
Es waren eine schöne 4 Monate, die wir dort verbracht haben. Es gab so ein bisschen Unruhe in diesem Ganzen, würde ich sagen. Und aber ich habe gemerkt, dass die auch nur mit Wasser kochen. Ganz ehrlich.
Also. Ja.
Aber ich hatte auch ein tolles Team von ihm noch, von Christian, mein Team dazu. Und ich fand das eine ganz große Geschichte eigentlich. Also ich wäre mir sicher gewesen, dass es dort hätte auch besser länger gehen können, als nur diese 4 Monate, bis diese neue Köchin gekommen ist. Keine Ahnung, ob die einen Deal schon vorher mit ihr hatten oder so, aber irgendwann
hieß es. Braucht ja auch Zeit, um dass die Gäste sich auch dran gewöhnen und das kennenlernen und eine Chance geben. Also, 4 Monate ist wirklich wenig. Ja.
Irgendwie fühlte ich mich so ein bisschen als Lückenfüller dort.
Okay. Jetzt gerade im Intro gibt es auch, als wirst du sehr verehrt und gelobt von hochdekorierten Kollegen. Welche Gastronomen bewunderst du denn?
Ich bewundere meistens die sehr nerdig sind. Okay. Was ich nicht sein kann.
Ja.
Weil ich nun mal so bin, wie ich bin. Also die
Intellektuellen bewunderst du dann?
Ja, irgendwie bewundere ich sie und ich gehe auch sehr oft bei denen essen. Zum Beispiel Dylan Watson vom Ernst ist einer meiner großen, also nicht Idole, aber ich liebe das, was er tut. Er ist so tief in der Materie drin, aber ich liebe auch einen Marco Müller, der seit Jahrzehnten so eine Leistung abruft und die letzten 7, 8 Jahre, würde ich sagen, hat er einen richtigen Schritt gemacht. Und ich verehre seine Gerichte und seine Art, Essen zu kochen und auch so ein bisschen intellektuell damit umzugehen. Aber ich verehre auch Klassiker-Leute, also sprich, wie die im Sonora kochen oder wie im Barreis kochen. Und den kreativen Menschen Christian Bau verehre ich auch für seine unglaublichen Teller, die er kreieren kann, die ich mir nicht mal vorstellen kann, dass man sowas kreieren kann. Vom Look auch vor allem Ding. Also das ist die schönste Tellersprache, die ich in Deutschland bisher gesehen habe.
Aber in die Richtung geht's.
Ja, also schon diese Top-Leute an ihre. Aber ich verehre auch einen Max Strohe, der auch sehr viel Gefühl kocht.
Das beruht dann ja auf Gegenseitigkeit.
Würde ich auch sagen. Und Max kommt immer zu mir, lässt sich inspirieren und ich komme zu ihm und lass mich inspirieren. Mhm. Und dann gibt's halt die jeweiligen Gerichte ähnlich in unseren Restaurants. Und Max ist halt ein sehr, sehr emotionaler Koch und hat ein gutes Gefühl für Essen. Und es macht einfach Spaß, dort 2, 3 Stunden zu sitzen, ne? Ohne dass ich sagen muss, oh, langweilig.
Was hältst du denn, er hat jetzt nun einen Stern und die du gerade aufgezählt hast, auch derer mehrere. Was hältst du von Sternen? Hat das eine Bedeutung für dich? Hättest du gern einen?
Doch, Sterne hat schon eine Bedeutung für mich, weil das ist ja etwas, wofür man wirklich hart arbeiten muss. Man muss seine beste Leistung abrufen. Und jeder, der das tut, sollte auch eigentlich seinen Stern bekommen. Also es gibt natürlich manchmal kontroverse Entscheidungen, aber das hat schon seine Gründe, weil nicht jeder Tester ist gleich. Aber ich finde, overall gesehen ist der Michelin schon in Ordnung. Mhm. Es ist zwar ein bisschen härter für einen Asiaten, in Deutschland einen Stern zu bekommen, als in Bangkok auf der Straße.
Mhm, ja, das ist komisch, ja, das stimmt.
Man hat denkt, naja. Die Spitzenköche aus Hongkong, die seit 50 Jahren kochen in den Top-Restaurants, kriegen keinen Stern, aber eine Dame in Bangkok auf der Straße mit einem Omelette mit Krebs kriegt einen Stern. Ne? Also ja. Das ist natürlich ein bisschen Marketing und albern. Darüber kann ich mich lustig machen, aber es ist halt so.
Was sie jetzt auch, glaube ich, habe ich gelesen, für was verkauft sie das jetzt? Für 70
Dollar
oder so? Oder so? Ja, ja, gut. Alle gut. Gut.
Also deswegen, also wenn ich sowas betrachten würde, wäre mein 893, was seit 10 Jahren, gute 10 Jahre, 9 Jahren auf konstant, auf gleicher Top-Qualität, perfekte Sushi, Fusion-Gerichte in Top-Qualität serviert, mit einem Top-Service, hätte ich doch da eigentlich schon längst einen Stern verdienen müssen. Ne?
Vielleicht passt er in die Fassade nicht.
Wahrscheinlich passt ihm die Fassade nicht und das Gewusel und 80, 90 Gäste auf einmal. Wenn es darum nur den Teller geht, kann man es schon eigentlich, vor allem, wie gesagt, so konstant zu sein. Ne? Also wir sind wirklich konstant oder bewegen uns eher noch nach oben mit dem Laden. Aber wie gesagt, Michelin ist für mich auch ein Ziel immer gewesen. Aber die letzten 5, 6 Jahre habe ich mich damit befasst. Davor eigentlich nicht. Okay. Weil ich wusste, meine Restaurants sind einfach zu einfach, zu schnell, zu crowded, zu viele Menschen, nicht der Service gut genug. Und deswegen habe ich es auch nie erwartet. Nur so in den letzten 5, 6 Jahren spiele ich mit dem Gedanken, deswegen habe ich das Projekt Le Duc Salon ins Leben gerufen. Und ich habe einige Freunde, Journalisten, Topköche eingeladen und alle waren sich der Meinung, dass es großes Potenzial hätte, wenn man das als Restaurant irgendwo öffentlich machen könnte. Mhm. Das kommt sicherlich irgendwann, wenn ich wieder ein bisschen Zeit habe.
Okay. Was ist an dir nicht normal? Was ist so deine Superkraft in der Küche?
Ein Gefühl in der Hand.
Okay.
Oder meine Entscheidung manchmal spontan von heute auf morgen, nee, wir machen es jetzt andersrum. Also statt linksrum, rechtsrum oder die Größe. Oder es ist so ein bestimmtes Gefühl, was ich habe. Und wenn ich vor dem Gast stehe, und das stehe ich halt sehr gerne eigentlich als Koch, habe ich ein gutes Gefühl, was der Gast jetzt von mir will.
Mhm.
Also ich kann dir ansehen, was du essen möchtest.
Okay.
Und dementsprechend mache ich mein Essen.
Okay.
Und ich glaube, das ist einer der Stärken einer von wirklichen Köchen und Gastgebern, was in Japan auch ziemlich normal ist. Also wenn du als guter Spitzenkoch in Japan in diese kleinen Kappo-Restaurants stehst, also wo es einen Counter nur gibt, die dahinter zu viel so ganz schöne kleine Sachen machen, das sind auch Entertainer. Das sind auch Menschen, die sehr viel mit Gästen reden und dann Alkohol trinken und Top-Sachen produzieren. Und das musst du halt sein. Sonst so ein strenger Typ, den du einmal anhimmeln darfst, weil er 3 Sterne hat, irgendwie in der U-Bahn sitzt und irgendwie nur dich mit der Seite anguckt, hast du keinen Spaß mehr, kommst nie wieder. Also, und ich will der andere sein.
Okay, also es geht doch viel um Intuition, Empathie, so.
Total, total. Mhm. Dafür kommen die Leute wieder.
Und welche Macke müssen deine Mitmenschen ertragen?
Genau diese Macke auch. Okay. Ein Tag so, einen Tag so.
Ah, okay, gut.
Und du hast doch gestern was anderes gesagt und du wolltest doch da mehr Sojasauce oder da mehr Dashi haben oder da mehr Stärke haben oder weniger.
Okay.
Das ist das, was meinen Leuten natürlich auf die Nerven geht, die konstant eigentlich immer voll sind, würde ich sagen, in ihren Restaurants und eigentlich nur einen Ablauf brauchen. Okay. Das kann nerven.
Wie, wie hältst du, sagen wir mal, dein Kochstil aktuell, also wie, ist das durch Sonora etc., dass du da essen gehst, aber das, da kann man ja nicht jetzt so viel für dein Kochen mitnehmen, glaube ich. Wie machst du das? Viel essen gehen? Wie hältst du das
aktuell? Na, ich lasse mich natürlich von diesen Top-Jungs inspirieren. Ne? Mhm. Also wie kriegen die das hin, dass die 17 Komponenten doch zu etwas Stimmigen machen? Das kann ich zum Beispiel nicht. Ich kann vielleicht 5 Komponenten, wo ich sage, das macht denn Sinn für mich, aber ich komme nicht darauf, dass du plötzlich, keine Ahnung, sowas gab's Absurdes zusammenmischst. Dafür gibt's ja so Bücher. Ne? Also ich habe ja auch so eine Enzyklopädie gekauft, wo es dieses Food Pairing war das, glaube ich. So eine Wälzer. Da ist Chemie drin, da ist dann passt Banane zu Blutwurst und Dingens zu Dingens.
Geschmacksthesaurus, glaube ich. Ne? Heißt der, oder?
Daher ist ich glaube, das Buch heißt, glaube ich, sogar Food Pairing oder so.
Gut.
Und jedenfalls, das können die ganz gut. Aber ich glaube, das können die auch, weil die immer in diesem Bereich gearbeitet haben, dass der Küchenchef, den sie immer hatten, die herausgefordert hat, was könnten wir statt Rehrücken mit Jus plus noch Kartoffeln anders machen. Und das hat sich über die letzten 20 Jahre extrem entwickelt. Und die Spanier waren halt die krassesten Vorreiter dafür. Und deswegen, das finde ich immer erstaunlich und deswegen esse ich da so gerne. Ich lasse mich sehr gerne da überraschen und saug das alles auf. Ne? Und dann mache ich das im Kleineren vielleicht bei mir. Okay. Also wenn ich dann mal sowas nachkoche.
Gibt es so das eine Signature-Gericht von dir? Oder ist das zu vielfältig?
Das ist zu viel. Das ist echt zu viel. Also es gibt eine Signature-Sushi-Roll, die ich erfunden habe, die mich recht erfolgreich gemacht hat.
Die auch im Buch drin ist. Ne?
Die auch im Buch drin ist und die My Best Friend's Roll, die habe ich 1998 für meinen besten Freund kreiert, am Computer aus dem Kopf heraus und habe gesagt, wir müssen so eine krasse Sushi Crunchy Roll machen für dich. Und dann ist die entstanden. Ne? Und die ist bis heute noch eine der beliebtesten Sushi-Rollen in ganz Deutschland. Ich glaube, die wird überall kopiert. Die nennen sie ein bisschen anders, aber Best Friends ist sehr oftmals das Thema. Und das kann man so als Signature Roll bezeichnen. Aber ich habe auch Taquitos, kleine Teigfladen mit Sashimi drauf und mit verschiedenen Süßchen und Jalapenos, was auch ein Signature geworden ist. Im Le Duc würde ich sagen, in dem Fine Dining Bereich habe ich, ist einer meiner Signatures, so ein Shawarmushi mit einfach nur eine Nocke Imperial-Kaviar drauf und fertig. Und das ist einer der schönsten Gerichte, die es gibt. Also eine ganz leichte japanische Shawarmushi und nicht so dicklich, wie manche Sterneköche es kochen mit Sahne und so, sondern für mich ist es eine ganz leichte, mit Dashi gekochte Eistich und dann eine Nocke Kaviar drauf, ist einer der schönsten Gerichte, ja, die ich bisher gemacht habe. Kann man sagen, das ist vielleicht einer der anderen Signatures.
Okay. Sehr schön. Gibt es Zutaten, die du hast, die du überhaupt nicht ausstehen kannst?
Ja, Innereien, die stinken.
Okay, okay.
Also Kutteln, die sehr stark nach Tier riechen, kann ich überhaupt nicht.
Okay. Aber das liegt dann an der Zubereitung, ne? Nicht so
es
sehr
liegt,
an der Zubereitung.
Aber es ist, klar, wenn man aber Hammel nimmt, dann ja. kannst du zubereiten, wie du willst, glaube ich. Ja, das wird stimmt. schwierig, diesen Eingeruch von Tier loszuwerden. In Südostasien essen wir auch ganz viel Innereien vom Schwein, vom Rind, aber das wird so krass sauber gemacht, dass da nur noch eine Konsistenz eigentlich mhm. ist. Es ist weniger Eingeschmack und dann durch die Soßen und durch die Techniken des Dämpfens und Kochens und Frittierens ist das dann super lecker. Ne? Mhm. Aber ich habe ja bei Max Stiegel mal in seiner Küche gestanden und der hat da zu der Zeit so ein komplettes Innereien und tierisch Menü gekocht mhm. und da hast du nur so gerochen, da wurden immer schlechter. Ne? Okay. Aber sonst würde ich sagen, es gibt fast nichts, was ich okay. nicht mag. Also, okay.
Was ist denn das Seltsamste, was du bisher gegessen hast? Oder kann dich nichts mehr schocken?
Ja, das alles, was so lebendig ist, finde ich nicht
ja.
cool.
Nee, das ja. Das
wenn man dir lebendige Sachen vorsetzt.
Wobei eine Auster.
Gut, klar. Bei sowas, bei Garnelen und Austern ja. habe ich kein Problem mit. Aber ich habe, ob ich nun Frösche oder irgendwelche Schildkröten oder so, sowas muss ich überhaupt nicht essen. Mhm. Ich habe mal einen Kokoswurm gegessen in Vietnam. Der ist so dick, ungefähr so dick. Okay. Mhm. Der ist so gefüllt wirklich mit Kokos, weil der frisst die ganze Zeit in der Kokosnuss und dann wird der rausgeholt und dann essen die den lebendig. Ne? Also die tun ihn dann in Fischsoße dippen und das habe ich einmal angesetzt und danach spritzte so diese weiche Geschichte raus und dann war mir so schlecht, dass ich dann um die Ecke gekotzt habe und dann oh aufgehört, das zu essen. ja, sonst ich esse gerne roh und frisch, aber das musste ich nicht bewegen.
Oder? Okay. Gibt es denn was du deinen Freunden verheimlicht, was du gerne Hidden Pleasure, gibt es irgendwas, was du deinen Freunden verheimlicht, was du gerne isst?
Nee, also meine Freunde.
Gibt es nicht
meine
mehr.
Freunde
abends ein Big Mac beim.
Ach so. So. Ja, es gibt. Ja, stimmt. Ich habe noch nie gesagt, ich liebe bei. Ich glaube, bei der Shell-Tankstelle.
Jetzt wird's düster.
Dieses Wurst im Schlafbock, oder wie nennt man das?
Ach,
so
ja.
im ja. Teig. Dieser,
ja, das ist von Beefy, oder? Der Beefy Roll.
Nee, das ist schrecklich. Aber dieses okay. frisch gemachte, wo sie so eine Wienerwurst nehmen und dann okay. wickeln sie dort so einen Brezelteig. Wie heißt das?
Okay.
Wie heißt denn das Brezelteig? Oder ja, so ein Laugenteig.
Laugenteig. So
Laugenwürstchen oder so okay. nennen die das.
Und das ist
backen die dann frisch auf.
Ja.
Und dann manchmal, wenn ich tanke und ich das Ding mir nehme, das ist einer der schönsten Frühstücke, die es gibt. Und das ist ein bisschen hässlich, aber
ja.
es schmeckt unglaublich gut.
Sehr gut. Was hast du denn immer im Kühlschrank? So die drei Zutaten, die du immer im Kühlschrank hast.
Im Kühlschrank habe ich immer.
Oder isst du gar nicht zu Hause?
Oh, du musst wissen, ich habe ja 9 Läden hier in meiner Nähe, wo ich
ja.
wohne.
Ja.
Ich laufe 5-7 Minuten zu meinen Läden und kann überall
mit vollen
essen.
Vollen
Kühlhäusern. Ich kann im à la carte essen, ich kann das Personal essen und mitnehmen.
Mhm.
Und das passiert auch immer, ne? Dass ich entweder nehme ich mir von den Restaurants was mit oder vom Personal essen. Weil Personal essen ist zum Beispiel auch vieles Deutsche dabei oder Italienisches dabei, was die Küchenchefs dann für unser Stuff kochen. Deswegen, ich habe da eine riesen Abwechslung. Ich koche ganz selten zu Hause.
Okay.
Also das Höchste der Gefühle ist mal, wenn ich Bock habe auf einen Eintopf, dann setze ich mal einen Kartoffeleintopf an. Ich koche mir einen Instant-Ramen, verfeinere okay. die mit irgendwelchen Toppings.
Mhm.
Das war's. Also
okay.
ich bin wirklich wenig am Kochen.
Okay, gut. Kommen wir nochmal so auf Kochbücher. Wenn du noch ein Kochbuch schreiben dürftest, bei dem Zeit und Geld keine Rolle spielt, welches wäre das denn? Wenn du das Thema, was auch immer, und du wirst mit Geld überhäuft und du hast jede Zeit der Welt, was wäre das Thema?
Du, diese Kochbücher werden alle noch kommen. Also,
okay, glaube, gut.
Ich weiß nicht, außer wir werden so versagen bei diesem Kochbuch jetzt, das dass tausend Leute nur das Buch kaufen, dann wird der Verlag sagen, okay, danke, das war's. Aber ich würde gerne noch ein Sushi-Buch machen, ein Ramen-Buch machen, wo meine Leidenschaft auch drinsteckt. Ein Buch über wirklich authentische vietnamesische, nordvietnamesische Küche ist, die ich ja so repräsentiere. Aber
also du bist noch nicht komplett abgeschreckt, da ist noch more to come.
Nein, ne? überhaupt nicht. Ich glaube, die nächsten Bücher werden auch viel besser noch. Also das ist jetzt das Erstlingsbuch. Und jetzt beim nächsten Mal weiß ich, auf was ich achten muss, auf welche Art von Fotografie, auf welche Art von Winkel, auf wie man die Texte besser vielleicht macht. Das werden wir auch sehen, das Feedback, was jetzt noch kommt, dass Leute sagen, hey, die Rezepte sind total einfach oder total kompliziert oder ist ja leicht zu machen. So, und wenn das dann natürlich gut ankommt, dann wird es auch weitergehen. Also dann wird es mit dem DK-Verlag hoffentlich weiter. Und ich glaube, dass ich irgendwann auch vielleicht meine Person als emotionaler, einfacher Koch auch nochmal in Buchform bringen will. Also wie damals auch Jamie Oliver das gemacht hat, sehr schön mit seinen Sachen, kann ich mir vorstellen, auf meine Küche umzulegen. Dass ich asiatische Küche halt in cool, schnell, gefühlvoll, lecker nochmal zeige. Das sind schon vier jetzt. Ne? Und das Le Duc, das Fine Dining Projekt, wäre dann vielleicht fünf. Und dann weiß ich nicht, was dort danach kommt.
Okay, das ist der Beginn einer wunderbaren Karriere jetzt noch. Spielen Kochbücher in deinem Leben überhaupt eine Rolle? Hast du welche? Benutzt du welche? Sammelst du welche?
Ja, ich sammle alle Kochbücher, von den Köchen, die ich Fan bin, aber auch gute Basisbücher wie gute italienische Küche, französische Küche, habe ich ein ganzes Regal voll. Ich muss natürlich sagen, ich habe noch nicht alle gelesen und habe noch nicht alle durchgeblättert. Ich habe oftmals nur im Buchladen gesehen, das ist ein gutes Buch, ich blätter durch, das macht Sinn, will ich. Und dann will ich später reingucken und sehr oft verschwindet es einfach im Regal. Dafür habe ich meinen Küchendirektor, der hat fast die gleichen Bücher wie ich. Okay. Er liest aber wirklich den ganzen Abend ein Kochbuch, bevor er schlafen geht, oder ein halbes Kochbuch. Und dann können wir uns austauschen.
Okay, sehr schön.
Also jetzt unsere Kochbücher ohne Ende.
Unsere klassische letzte Frage natürlich, gibt es denn eins oder mehrere auch, die eine besondere Bedeutung für dich haben? Hast du vielleicht einen Tipp oder gibt es irgendeins, was eine besondere Bedeutung für dich hat?
Das allererste Kochbuch war für mich, glaube ich, oder das erste Premiumbuch war das von Nobu Matsuhisa, das 1995 rausgekommen ist, wo er mit so einer blauen, lustigen Hose stand und einer Kochjacke. Ich habe damals als junger Koch in einem Sushi-Laden gearbeitet, habe dann das Buch in die Hand bekommen von meinem Freund und dann danach war ich hooked an dieser Küche, also dieses japanisch-südamerikanische Fusion-Küche. Das hat mich sehr geprägt. Das Otto Lengi-Buch Jerusalem hat mich sehr geprägt.
Okay.
Obwohl ich das nicht gekocht habe, hat mich das aber von der Art und Weise, wie er Bilder, wie er Gerichte, das hat mich auch sehr fasziniert.
Da müsste eigentlich das Nopi, müsste dir ein bisschen näher sein, ne?
Wie bitte?
Das Nopi von ihm, das verbindet Asiatische mit seiner orientalischen Levante.
Okay, das habe ich gar nicht so im Kopf. Okay, aber ich habe Jerusalem total im Kopf gehabt. Und viele Gerichte, die ich gut fand. Und sonst das Quay von Peter Gilmore aus Sydney, einer seiner Bücher, fand ich auch so damals so unglaublich, wie er Fine Dining mit chinesischen Zutaten und chinesischer Art zu kochen. Das war auch so einer deiner prägenden Bücher für mich.
Super. Duk, ich danke dir sehr für das Gespräch, hat Spaß gemacht.
Vielen Dank. Ja, danke dir auch.
Viel Erfolg für das Buch und dann hören wir uns und sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal.
Ja, super. Alles klar. Ciao.
Also Würstchen im Laugenteig, Patrick, ist Dux Guilty Pleasure. Hast du auch einen Guilty Pleasure?
Nein.
Eine Kindermilchschnitte heimlich komplett oder nee?
Nein.
Ja, doch, hast du bestimmt.
Nein, Kindermilchschnitte finde ich ekelhaft.
Nein, oder ich weiß nicht.
Ekelhaft. Ja, das sowas schmeckt muss es so ja sein. Künstlich. So was muss mein es Guilty sein. Pleasure ist, dass ich tatsächlich Erdnussbutter so wegballern kann.
Ja, das ist ja nicht ich so habe richtig immer, guilty, oder?
Ich habe eine, nur Joghurt, das, ja, gut. Das kann ich von morgens bis abends, hole ich mir ab und zu mal ja. so einen riesen Löffel von dieser Erdnussbutter und pfeife mir die rein.
Erdnuss ist doch 1 von 7, oder?
So. Das so, genau. 1 von 7. Ja, das ist in der Tat so, das ja. mache ich schon gerne.
Okay.
Ja. Das ist schon
gut.
Aber vieles andere auch.
Ja, es gibt
aber
schon.
Was ist dein Guilty Pleasure?
Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also, ich hatte letztens, habe ich fertigen Nudelsalat gegessen. Das war, fand ich auch richtig geil.
Echt? Was? Achso, du meinst so gekauftes, so gekauftes
ja, ja,
Zeug?
Fertig, ja, ja, genau.
Okay.
So fertigen gekauften
Oh, ich kenne das, fertig gekaufter rheinischer Kartoffelsalat, das gibt's auch. Das
Ach,
hat
jetzt.
Ein Kollege von
Now
uns
we are gesagt. Talking, so, oder? So.
Das ist geil, mit Mayo und so. Wenn das
ja, ja,
aus
genau.
Der, und dann so eine olle Frikadelle dazu.
Ja, genau.
Und
das ist ja schon dann 3 Monate in der Packung
ja,
richtig
natürlich.
Durchgesagt.
Ja, klar. Das ist super. Den kriegst du so selber nicht hin.
Nee, so, nee. So kriegt man sich.
Ich hin. Muss auch ehrlicherweise sagen, kennst du Hausfrauenart? Also wie sagt man, diese Sahneheringe nach Hausfrauenart
ja, genau.
mit Apfel und Zwiebelchen.
Ja, genau.
Da gibt es, ich habe da bestimmt schon 4, 5 Rezepte zu Hause gemacht, ja. aber der aus der Packung von Nadler ist trotzdem immer geiler. Ist so.
Okay.
Der hat so eine gewisse, das stimmt einfach, die Säure, süße Balance und so weiter. Ich weiß nicht warum. Es ist ja, einfach
das,
so.
Das bleibt das Geheimnis.
Wenn
das sahnige
weiter,
Geheimnis.
Wenn wir jetzt weitermachen, kommt noch mehr so ein Scheiß. Ne?
Oder? Dann lass uns hier abbrechen.
So,
oder?
Ich finde auch.
Ich würde mal sagen, das war's für dich.
Das war's, ne? Genau. Alle Links zur Folge findet ihr online.
Bei kochbuchcheck.de. Mhm. Und auf Instagram und Facebook findet man uns auch unter Kochbuchcheck natürlich.
Mhm. Ne? Dort auch die Rezepte, die wir nachgekocht haben.
Ja, ja, ja das stimmt.
Ist so.
Mhm.
Ja.
Und dann sage ich mal tschö und adieu.
Und immer lecker bleiben.
So ist das.
So,
ja? So ich glaube, ich hole mir jetzt noch eine Packung Nudelsalat.
Nudelsalat.
Aber diese Würstchen in den Teig muss ich auch mal probieren.
Ach, ich weiß nicht.
Na?
Die sind ja da ewig, die sind ja ewig in diese. In diesem Trichter, wo ja auch das Wasser immer so runterlaufen.
Na, das sind ja nur die Würstchen. Die sind schon fertig.